Am Donnerstag, 6. Juni, fand der SpaceX Starship Super Heavy Testflug Nummer 4 statt. Es war der vierte Testflug der mit 121 Metern Höhe und 5000 Tonnen größten und leistungsstärksten Trägerrakete der Welt. Die Starship Super Heavy Rakete startete erfolgreich von der SpaceX Starbase in Südtexas. Der Hauptfokus dieses Flugs, der lag auf der Demonstration der Wiederverwendbarkeit der beiden Stufen des Systems, dem Super Heavy Booster und der oberen Starship Oberstufe. Und was soll ich sagen, das wurde erfolgreich demonstriert. Der vierte Flug führte zu einer weichen Landung des Super Heavy Boosters im Meer und die Starship Oberstufe überstand Wiedereintritt bei annähernd orbitaler Geschwindigkeit und führte das Bellyflop und schließlich Flipmanöver durch und landete schließlich senkrecht und propulsiv im Indischen Ozean. Das schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Aber fangen wir vorne an. Das Wetter, das sah schon vor dem Start sehr gut aus und die Wahrscheinlichkeit eines Goes lag bei 95%. Das Startfenster für den Testflug, das öffnete sich um 14 Uhr MESZ, also nach unserer Sommerzeit, verzögerte sich jedoch aufgrund kleinerer Probleme an der Startinfrastruktur. Diese konnten vom sogenannten Red Team am Startplatz kurzfristig behoben werden. Um 14.50 Uhr MESZ hob schließlich die massive Starship-Rakete von der Starbase in Boca Chica, Texas ab. Direkt nach dem Start gab es wieder diverse Kameraansichten aus der startenden Rakete. Alle 33 Triebwerke zündeten, wobei kurz nach dem Start ein einzelnes Triebwerk laut der eingeblendeten Telemetrie ausfiel. Da Super Heavy sogar den Ausfall mehrerer Triebwerke verkraftet, das Stichwort ist Engine-Out-Kapazität, machen wir uns da im Stream relativ wenig Sorgen, auch weil das ausgefallene Triebwerk auf dem nicht schubvektorsteuerbaren Außenkreis lag. Diese Triebwerke, die werden nur beim Aufstieg benötigt und können nicht wieder gezündet werden, was für Boostback und Landung irrelevant macht. Noch keine 3 Minuten am Fliegen begann die Super Heavy Starship-Rakete die meisten ihrer Triebwerke bis auf die zentralen 3 abzuschalten. Es folgt das sogenannte Hot Staging mit der fast gleichzeitigen Zündung von 6 Raptor-Triebwerken auf der Oberstufe und der Abtrennung des Super Heavy Boosters. Nachdem Booster und Chip sich erfolgreich getrennt hatten, zündeten die Raptoren des Innenkreises, es kam zum Flipmanöver, der Booster wurde gedreht und dann folgte der sogenannte Boostback-Burn, der drehte die Flugrichtung des Boosters um, was einen Rückflug zum Startplatz ermöglicht. Wie schon beim dritten Testflug zündeten alle 13 schwenkbaren Raptor-Triebwerke und hier gab es dann den ersten sichtbaren Fortschritt zu Flug 3. Die Triebwerke blieben auch über den gesamten Boostback-Burn an. Auf Flug 2 und 3 waren ab der Stufentrennung Probleme mit der Sauerstoffzuleitung im Booster aufgetreten. Während des Boostbacks des Boosters feuerte die Starship-Oberstufe aber weiter genüsslich in Richtung Zielflugbahn. Der Super Heavy Booster, der stieg nach dem Boostback noch eine Weile weiter auf, da der Boostback ja nur die Flugrichtung umkehrt und keinen Treibstoff an die vertikale Geschwindigkeit verschwendet. In dieser Phase des freien Falls gab es dann eine kleine Besonderheit. Etwa 4 Minuten nach dem Start wurde der Hot Staging Ring abgekoppelt. Das war jetzt nur ein temporärer Fix von SpaceX, mit dem etwas Gewicht für die Landung gespart werden soll. Laut SpaceX wird zukünftige Hardware das Abtrennen des Stufenadapters nicht notwendig machen. Ein schöner Anblick war es jedenfalls. Spannender wurde es dann, als der Booster ab Minute 6 im freien Fall auf die dichten Atmosphärenschichten zuraste. Da der Hot-Staging-Ring fehlte, gab es gut ausgeleuchtete Aufnahmen der Gridfin-Mechanik, die die atmosphärische Steuerung des Boosters ermöglicht. Bei Minute 6:20 kann man sogar kurz den Hot-Staging-Ring im Hintergrund vorbeifliegen sehen. Zumindest glaube ich das. Knapp unter 30 Kilometer Höhe wurde der Booster im freien Fall dann nicht mehr schneller, sondern die Atmosphäre bremste den zu diesem Zeitpunkt im freien Fall immerhin 4400 Kilometer pro Stunde schnellen Booster ab. In unter 10 Kilometern Höhe dann fand dann der Wechsel zur Unterschallgeschwindigkeit statt und man konnte ordentlich Bewegung in den Steuerflächen sehen, also den Gridfins. Die Kontrolle ging aber nicht verloren und auch der Landing Burn gelang. Eines der 13 zentralen Raptor-Triebwerke schien nicht zu zünden, aber offensichtlich war genug Schub vorhanden, um den Booster sanft im Meer abzusetzen. Für mich war zu diesem Zeitpunkt im Stream kein Halten mehr. Der Booster, der stand im Wasser und fiel dann zur Seite, bevor das Kamerabild flöten ging. Ab diesem Moment, da war der Flug für mich schon ein Riesenerfolg. Zur Erinnerung, diese Art der Wasserlandung war der Grundstein für die Wiederverwendung der Falcon Booster. Bevor die Falcon 9 das erste Mal erfolgreich nach einem Flug gelandet ist, also dann an Land, führte SpaceX eine ganze Reihe dieser Wasserlandungen mit Boostern durch. Ich denke, dass SpaceX die Super Heavy Wiederlandung und vor allem auch Wiederverwendung relativ schnell in den Griff kriegen wird. Nach all den erfolgreichen Falcon-Landungen war das ein bisschen vielleicht auch klar. Trotzdem war es unbeschreiblich, das live mitverfolgen zu können. Die Starship-Oberstufe hatte wie schon bei Flug 3 ihren Brennschluss erreicht und befand sich laut SpaceX nach dem Abschalten der Triebwerke auf der geplanten suborbitalen Flugbahn. Für diesen Flug war kein vollständiger Orbit geplant, egal was schiefgegangen wäre, Booster und Schiff wären zur Erde zurückgekehrt, sind sie dann auch. Diese Freiflug- oder besser Freifall-Schwerelosphase wurde passend untermalt mit Musik von Johann Strauss an der schönen blauen Donau, eine Hommage an den Film 2001 Odyssey im Weltraum von Stanley Kubrick. Während beim dritten Testflug die Rollkontrolle wegen eines fehlerhaften Ventils frühzeitig in dieser Flugphase versagte, behielt SpaceX diesmal die Kontrolle über die Ausrichtung. Bemerkenswert war der Ausfall des Bildes im Livestream und vor allem die Aussage von SpaceX-Chef Elon Musk, dass es weiterhin Kontakt zu den internen Kameras gebe, von denen wir aber auf dem gesamten Flug im Gegensatz zu Flug 3 keine Bilder zu sehen bekamen. Das führte zu einiger Spekulation im Live-Chat, ob SpaceX hier vielleicht doch noch etwas testet, was man nicht mit der Welt teilen wollte. Was man offensichtlich sehr gerne mit der Welt teilen wollte, Bilder vom atmosphärischen Wiedereintritt. 44 Minuten nach dem Start in einer Höhe von 108 Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von mörderischen 26.700 Kilometern pro Stunde konnten wir das erste heiße Plasma am Starship beobachten. Da die Rollkontrolle auf diesem Flug im Gegensatz zum vorherigen funktionierte, tauchte das Starship auch richtig orientiert in die Atmosphäre ein. Das Starship komprimiert die in dieser Höhe noch sehr dünne Luft vor sich, wo sich dann das ionisierte Gas bildet, das wir dann rötlich im Kamerabild sehen konnten. Während diese Phase auf dem letzten Flug sehr dynamisch verlief, mit Rollen des Starships und wilden Bewegungen der Steuerklappen, verlief der Wiedereintritt diesmal viel ruhiger und kontrollierter. Das ist auch wichtig, weil bei dieser Art des Wiedereintritts, ähnlich zum Space Shuttle, über einen langen Zeitraum die Geschwindigkeit abgeblutet werden muss, da das Hitzeschildmaterial nicht so hohe Temperaturen aushält wie ablative Hitzeschilde wie beispielsweise an der Dragon. Laut SpaceX kann die maximale Temperatur bei Wiedereintritt über 1400 Grad Celsius am Starship erreichen. Während des Streams wurde auch durchgesagt, wo die Temperaturen steigen und dass sie sich in einem sicheren Rahmen befinden. Ganz interessant war, dass SpaceX absichtlich Hitzekacheln vor dem Flug entfernt hatte, um zu testen, wie sich das auswirkt. Das war in einem Bereich, wo es zwar dem Schiff Schaden zufügen würde, aber nicht zu kritisch für die Landung wäre. Wir sind gespannt, wie das Experiment ausgegangen ist. Durchgesagt wurde, dass die maximale Hitze, die man erreichen wollte, auch erreicht wurde. In einer Höhe von 68 Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von 24.000 Kilometern pro Stunde wurde durchgesagt, dass die meisten Temperaturen nicht weiter steigen. Unterhalb von 65 Kilometern war man dann weiter als beim letzten Flug, wobei dieser ja viel unkontrollierter im Wiedereintritt war. Im Stream konnte man zu diesem Zeitpunkt aber auch Funkenflug sehen. Vermutlich Dinge, die da eben dann doch abgefackelt sind. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die Raptoren für die Landung gekühlt. Witzige Vorstellung, minus 180 Grad Celsius Sauerstoff und bis zu 1400 Grad Celsius durch den Wiedereintritt und das in unmittelbarer Umgebung. Zu dieser Zeit soll laut SpaceX die maximale Hitzebelastung bereits erreicht worden sein, schlimmer wird's also nicht. Dafür nehmen die mechanischen Belastungen aus dem Luftdruck zu. Dass die Temperatur aber dann doch noch ein Problem war, konnten wir ab Minute 55 sehen, als der Funkenflug um die rechte vordere Klappe stärker wurde und Flammen um die Klappe züngelten. Der Gelenkübergang von Steuerklappe zu Starship ist ein sehr kritischer Bereich, weil er sich nur schwer durch Hitzeschildkacheln abdecken lässt, da dieser Bereich flexibel sein muss. Gleichzeitig ist hier aber auch die Hitzebelastung groß. Ab Minute 57 konnte man klar die Struktur der Steuerklappe durchleuchten sehen und im weiteren Flugverlauf auch Teile der Klappe schmelzen und abbrechen sehen. Die Klappe wurde so dann zum heimlichen Star des Starts. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir eine Landung eigentlich nicht mehr vorstellen, besonders als dann riesige Stücke weggeschmolzen sind wie Butter und dann in Klumpen abrissen. Aber offensichtlich konnte die Ausrichtung des Starships weiter von der Flugsteuerung aufrechterhalten werden und die Starship-Oberstufe wechselte von Hyperschall zu Überschallgeschwindigkeit. In einer Höhe von unter 30 Kilometern über dem Indischen Ozean wechselte das Starship dann auf Mach 2, also doppelte Schallgeschwindigkeit, um kurz darauf in den Unterschallbereich zu wechseln. In etwa 15 Kilometern Höhe wurde die Oberstufe unterschallschnell und wechselte ihre Orientierung in den Bellyflop, also das Bauch voran im vertikalen Fall, um ab diesem Zeitpunkt den maximalen Luftwiderstand mit seiner Breitseite zu erzeugen. Hier spielt die Temperatur dann keine Rolle, man will einfach nur maximal abbremsen, um die Landung vorzubereiten. Bemerkenswerterweise war die Steuerklappe immer noch am Arbeiten, wie weit sie zur Steuerung beigetragen hat. Oder ob das hauptsächlich die drei Schwesterklappen gemacht haben, wissen wir natürlich nicht. Mit 360 Kilometern pro Stunde erreichte die Oberstufe die maximale Freifallgeschwindigkeit, bevor etwa eine Stunde und sechs Minuten nach dem Start die drei Meereshörnraptoren gezündet werden sollten. Dafür gab es keine Anzeige der Telemetrie, aber man konnte doch deutlich das Umschwenken und das relativ harte Aufsetzen des Starships erkennen. Da müssen also auch Raptor-Triebwerke erfolgreich gezündet haben. Die SpaceX-Team sind dann völlig ausgerastet, der Live-Chat hier im Livestream ist auch ausgerastet und ich habe mir fast ein Stück meiner Hand abgebissen, weil ich so aufgeregt war. Ja, vielleicht so ein bisschen in Andenken an die Steuerklappe vom Starship. Was für eine Show, was für eine Machtdemonstration von SpaceX. Vierter voll integrierter Starship-Testflug und direkt zwei Landungen. Und das, bevor auch nur eine andere Raketenfirma der Welt einen Orbitalraketenbooster landen kann. Also Chapeau SpaceX, ich ziehe ein weiteres Mal meinen Hut vor der Leistung dieser Firma. SpaceX ist damit ein Riesenschritt im Starship-Programm vorangekommen. Die Daten, die auf diesem Flug gesammelt wurden, die werden helfen, zukünftige Starship-Iterationen zu verbessern. Und ich bin mir sicher, SpaceX wird sich wie immer für den nächsten Flug noch ambitioniertere Ziele setzen. Soweit ich das beurteilen kann, wurden alle Ziele für diesen Testflug erreicht. Wie alle Testziele erreicht? Das kann ja nicht angehen. Dann waren die Ziele aber zu konservativ. Oder wie Elon Musk mal gesagt hat, wenn wir nichts kaputt machen, ist unser Innovationstempo zu langsam. Apropos Elon Musk, der schrieb dazu oder zu dem Start auf X, ich denke, wir sollten versuchen, den Booster mit den Mechazilla-Armen beim nächsten Flug zu erwischen. Ich würde mal sagen, das kann aufregend werden. Als Fazit auch ein Elon Musk-Post. Trotz des Verlusts vieler Kacheln und einer beschädigten Klappe schaffte es das Starship bis zur sanften Landung im Meer. Herzlichen Glückwunsch SpaceX-Team zu einer epischen Leistung. Und weiter, heute war ein großer Tag für die Zukunft der Menschheit als raumfahrende Zivilisation. Nichts eint uns mehr als die gemeinsame Arbeit an inspirierenden Zielen. Bin nicht mit allem einverstanden, was Elon Musk auf X schreibt, aber das kann ich voll und ganz unterschreiben. Ich bin mir sicher, wir bekommen in den nächsten Tagen noch viele weitere Infos von Musk und SpaceX und auch das vom Everyday Astronauten angekündigte Interview wird mit Sicherheit eine Fülle an neuen Informationen bieten. Das kommt dann natürlich alles in die Senkrechtstarter Raumfahrt-News am Sonntag. Klar, Starship wird dominieren, aber mit erfolgreichem Starliner-Start, meinem ILA-Besuch in Berlin und vielem mehr wird das wieder eine spannende Woche, oder es war eine spannende Woche, es wird ein spannender Wochenrückblick. Freut euch drauf, ich bedanke mich bei allen, die Senkrechtstarter regelmäßig unterstützen, ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, ich bedanke mich bei dir als Zuschauer und ich würde sagen, die Zukunft der Raumfahrt, die hat begonnen und wir sind da live mit dabei, Hashtag Apollo-Moment und damit bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben, dein Mo.